Aber aus der Perspektive, bitteschön, da kann man doch nicht sagen, ob Abseits oder kein Abseits. Ja, der Schiedsrichter hat es entschieden, dass Kofi im Abseits war und in den Zweikampf. Wie soll ich denn diese Szene kommentieren, bitte?
Aber man kann insgesamt schon festhalten, dass in der ersten Halbzeit schon eine gehörige Portion Glück auch auf ihrer Seite war.
Ja, aber warum?
Ja,
welche Torchancen hatte denn der Waldhof denn gehabt, dass ich sage, wir hatten Glück?
Naja, der Elfmeter war jetzt auch nicht zwingend einer.
Gucken Sie sich mal die Szene genau an. Wenn der seinen Kopf hinhält, dann möchte ich nicht sehen, was wir zwei diskutieren.
Ja, aber es gibt nichts halt den Kontakt.
Es gibt, aber, nein,
es gibt den Kontakt nicht.
Ja,
und dann
aber trotzdem,
ist es eher
der geht, das ist ein gefährliches Spiel, der geht massiv hin. Und wenn der sich nicht gleich zurückzieht, gibt's einen ganz klaren Elfmeter. Also wenn er den Elfmeter noch mehr will, wollen wir das provozieren, dass wir einen extra wollen. Deshalb, ich weiß nicht, was wir diskutieren. Warum gehen wir immer auf den Schiedsrichter los? Ja? Das Verhalten anderweitig war doch viel, viel schlimmer.
Ich möchte ja gar nicht auf den Schiedsrichter einhauen. Es geht ja nur darum, Szenen zu analysieren.
Ja, aber dann analysieren Sie sie bitte richtig.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute bereiten wir uns schon mal mental auf die Relegation gegen den Club vor und analysieren die letzten 5 Spiele der regulären Spielzeit. Ich hoffe, wir analysieren alles richtig, sonst gibt es am Ende noch Ärger mit Thomas. Und das wollen wir nicht. Viel Spaß dabei. Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es bleibt uns nicht erspart. Wir müssen wieder in die Relegation. Es ist heute Montagabend, kurz vor dem Relegationsspiel gegen den Club, Dienstagabend. Relegationshinspiel. Wir spielen zuerst
zu Hause, oder?
Nee, zuerst auswärts.
Ja.
Ja, super. Zuerst auswärts, kann ja gar nicht schief gehen. Ja, und natürlich haben wir uns gedacht, wir schieben uns mal noch dazwischen. Vielleicht ist das langweilig, vielleicht seid ihr nicht nervös genug vom Relegationsspiel und geben nochmal ein bisschen unseren Senf dazu. Deswegen haben wir uns auch heute es geschafft, wieder zu dritt hier zu versammeln. Der Marco hat den Bene und den Martin hier. Servus, ihr beiden.
Servus.
Servus.
Boah, und würde sagen, wir reden einfach mal so nachher kurz über die letzten paar Spiele und dann vielleicht medium kurz über die kommenden Spiele. Ja, nachdem wir letztes Mal noch so zwischen Fatalismus und Unzufriedenheit geschwebt sind nach zwei 0-0-Spielen, hat sich der FC Ingolstadt und Thomas Ora gedacht, ach komm, den zeigen wir es mal, gewinnen wir mal ein bisschen was, machen mal so eine kleine 0-0-Serie auf. Holt man einfach aus den letzten 5 Spielen nochmal 4 Siege und schafft es dann trotzdem nicht direkt aufzusteigen. Ja, vielleicht einfach mal blöd gefragt, wie war denn euer Gefühl jetzt in den letzten 5 Spielen? Generell und auch im Verhältnis vielleicht zu dem, was wir letztes Mal gesagt haben, hat sich nochmal groß was geändert? Noch ein bisschen mehr Thomas Oral, ein bisschen weniger Thomas Oral?
So persönlich ist bei mir schon anders, dass ich jetzt irgendwie mehr im Aufstiegsfeeling bin als noch als bei der letzten Aufnahme, aber es hat echt auch lange gedauert. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir irgendwie nach dem 3-0 gegen Zwickau so ging, dass ich sage, jetzt rocken wir aber die Bude hier und jetzt spielen wir im Aufstieg mit, sondern das war bei mir irgendwie so ein bisschen auf wackeligen Füßen gestanden. Klar, dann gewinnst du 3 Spiele relativ souverän, zumindest von den Ergebnissen her. Und dann kam schon dieses Gefühl, dass es doch noch reichen könnte am Ende. Und dann passt aber halt so dieses Spiel gegen Magdeburg wieder gar nicht mehr mit rein, was mich dann auch wieder so ein bisschen skeptisch gemacht hat. Und jetzt erst tatsächlich so wirklich in dem Spiel gegen 60 einfach, ja, diese ganze Ausgangslage und der Spielverlauf mit dem Parallelspiel und so weiter hat mich dann schon so richtig mitgerissen. Aber das hätte ich bei der letzten Aufnahme gar nicht mehr für nötig gehalten. So ist es eigentlich jetzt ganz cool, dass es so geklappt hat, mich dann doch noch so in den Bann zu ziehen irgendwie.
Ja, also geändert hat sich doch einiges und dann auch doch wieder nicht. Also gerade mir ist das Zwickau-Spiel noch in guter Erinnerung, obwohl es jetzt schon 5 Spiele wieder her ist, weil in der ersten Halbzeit ging es gefühlt nahtlos so weiter, wie es wir irgendwie analysiert haben. Und dann war es aber in diesem Spiel der Fall, dass du halt wieder hinten kein Gegentor bekommen hast, auch durch, glaube ich, die ein oder andere sehr gute Parade von Knaller, beziehungsweise einmal auch das Retten auf der Linie. Und du machst dann vorne deine Tore eiskalt und plötzlich steht es 3-0 und du hast souverän auswärts gewonnen und hast dann irgendwie gefühlt so die gute Stimmung und den Flow mitgenommen und vielleicht auch die Sicherheit, hinten keine Gegentore zu bekommen und das auch in die nächsten Spiele. Und da lief dann sicher die ein oder andere Situation immer wieder für dich, Stichwort Waldhof. Und dann, wo man dachte, okay, also ich kann mich noch an unseren Chatverlauf erinnern, im Spiel gegen Magdeburg irgendwie nur noch ein Tor und du hättest den Aufstieg selber in der Hand. Dann hast du halt irgendwie zum ersten Mal so das Glück nicht mehr so auf deiner Seite, beziehungsweise läuft auch mal eine Sache gegen dich und du kriegst halt irgendwie ein Gegentor, das abgefälscht ist und sehr, sehr dumm fällt, weil bei diesem Spiel musst du schon sagen, du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass der FC unbedingt ein Tor schießt, aber auch hinten keins bekommt. So. Und dann spiegelt sich das wiederum in einem dramatischen Finale am letzten Spieltag. Und das da vielleicht mal long story short zusammenzufassen.
Ja, super, jetzt haben wir alle 5 Spiele analysiert. Würde ich sagen, gehen wir zu den. Na, Spaß. Ja, danke für deine ausführliche Einschätzung.
Ich hab
jetzt immer noch nicht ganz kapiert,
was jetzt
anders ist als vorher, aber.
Ja, also du gewinnst souverän deine Spiele, zumindest von den Ergebnissen her. Und hast die ein oder andere Sicherheit gefunden. Und an dem ein oder anderen spielerischen Problem hat sich aber noch nicht so viel geändert.
Ich muss sagen, dass selbst bei dem 60-Spiel war es noch so ein bisschen für mich, ja, guck mal. Hoffentlich schießt der Lex kein Tor. Und ehrlich gesagt, irgendwie so richtig gegribbelt hat es erst, dass es 2-0 stand und man dann umgeschaltet hat auf Konferenz und dann dieses Würzburg-Spiel halt noch lief. Aber davor irgendwie, muss ich sagen, ist irgendwie erstaunlich distanziert immer noch. Ein bisschen gruselig alles. Ja, inhaltlich vielleicht nochmal zum Spielen. Naja, also wir haben die längste längste zu Null-Serie der Vereinsgeschichte oder so hingelegt. Im Profifußball zumindest. 6 Spiele in Folge, kein Gegentor. Nachdem wir dafür irgendwie davor in der Saison 18 Spiele in Folge nicht zu Null gespielt haben oder so. Ist schon nicht so verkehrt. Und auch das muss man vielleicht dann irgendwann dem neuen Trainer auch zumindest teilweise ankreiden. Auch wenn ich es ungern sage. Ja, und im letzten Spiel waren sogar ein paar Tore dabei.
Ja klar, also gerade die Defensive in diesen 6 Spielen, da kann man jetzt sich nicht irgendwie drüber aufreden oder das alles nur auf Glück irgendwie schieben. Das ist schon dann eine Leistung, irgendwie so eine lange Zeit ohne Gegentor zu bleiben. Aber auf der anderen Seite, wir haben 3 Spiele jetzt noch seit der letzten Aufnahme irgendwie in Serie dann gewonnen und waren damit wieder voll dick im Geschäft drin. Und das waren 3 Spiele im Endeffekt, wenn die Leistung nicht schmälern, aber die im Endeffekt, naja, ich sag mal, gegen mittelmäßige Gegner zumindest waren, wo du wahrscheinlich vor der Saison, in der Hinrunde, wie auch immer, irgendwie auch gesagt hast, ja, es muss schon der Anspruch sein, die 3 Spiele dann auch zu gewinnen, wenn du im Aufstieg mitspielen willst. Ja, hat uns in einer sowieso absurden Liga, das wussten wir davor auch schon, halt jetzt nochmal absurd einfach in den Aufstiegskampf reingebracht. Aber ja, darf man halt auch nicht vergessen, wo man vielleicht gestanden wäre, wo man in der normalen Liga dann am Ende gestanden wäre, nur weil man 3 Spiele gewinnt.
Ich habe mir ein bisschen echauffiert über dieses Bayern 2 ist Meister, zumindest nach der Corona-Pause total gerechtfertigt, aber mit einem Punkteschnitt von 1,7 in der Liga Meister zu werden, das ist natürlich auch jetzt kein Premium-Siegel für den Rest, der da rumläuft. Und das spiegelt sich natürlich auch komplett wider. Jetzt sind natürlich die ersten 4 irgendwie gefühlt alle einen Sieg voneinander entfernt. Aber spätestens da denkst du natürlich, hätte man mal vorher nicht nur einen Punktenschnitt von 1,5 gehabt, dann hättest du natürlich in dieser Liga auch eigentlich schon auch mehr oder weniger locker diesen direkten Aufstiegsplatz holen können, sollen, vielleicht müssen.
Ja, absolut. Also das ist kann ich nur zustimmen, dass es Wahnsinn, dass da, wie gesagt, hier mit 65 Punkten bei 38 Spielen, dass da quasi damit der erste Platz weggeht. Und um dann genau diesen einen Punkt wollte ich von dir auch nochmal aufnehmen, also die Defensive absolut, das haben wir aber auch damals schon im letzten Podcast kurz erwähnt, also das kann man auf jeden Fall dem Trainer zuschreiben. Also man hat schon auch das Gefühl, dass es dass den FC in der Phase eine gewisse defensive Stabilität auszeichnet. Aber, und das haben wir auch immer wieder angesprochen, und das war jetzt noch in den letzten Spielen auch immer wieder der Fall, es lief auch sehr viel für dich in diesen Spielen. Und klar, da muss man dann auch das Fazit ziehen können, wie es Martin gesagt hat, gegen diese Gegner, wenn du vorne mitspielen willst, dann musst du da auch einfach gewinnen. Und da war das dann nicht so souverän in jedem Spiel, wie man sich erhofft hat, beziehungsweise auch, wie es die Ergebnisse ausdrücken. Das muss man dann schon immer noch sehen, auch gerade wenn man dann jetzt vielleicht dann später auch noch den Ausblick auf die zwei Spiele jetzt gegen den Club wagt.
Ja, ich meine, also Conclusio ist ja schon auch so ein bisschen, dass du einfach, wenn du dann in dieser Liga Einladungen vom Gegner irgendwie kriegst, die Chancen, die der dir irgendwie vielleicht auch so ein bisschen präsentiert, ausnutzt, halbwegs gut stehst, vielleicht noch ein bisschen irgendwie Glück hast mit was gegnerische Chancen oder vielleicht Schiedsrichterentscheidungen angeht, dann bringt dich das schon sehr, sehr weit nach vorne. Und das haben wir gerade in diesen drei Spielen sehr gut ausgenutzt, sage ich mal. Und dann steht am Ende auf dem Papier halt auch ein sehr souveräner Sieg jeweils, der vielleicht gar nicht so souverän war. Als ich mir Zwickau irgendwie anschaut, waren wir jetzt in der ersten Halbzeit sicherlich nicht die bessere Mannschaft. Auch Meppen hatte einige Chancen und hat uns halt dann irgendwie ein oder zwei aufgelegt. Ja, Mannheim müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass das auch anders hätte im Spielverlauf laufen können. Aber das ist halt immer das, wenn du kein Gegentor kriegst, wenn du eben nicht wie in den Spielen nach der Corona-Pause irgendwie immer früh in Rückstand gehst, dann spielt es sich auch eben leichter.
Ja, und vor allem, was wir ja auch schon immer wieder angesprochen haben in dieser Saison, du hast dann auch einfach vorne drin den ein oder anderen individuellen Top-Spieler, der halt an dem guten Tag auch einfach ein Spiel für die ganze Mannschaft entscheiden kann. Und gerade, weil wir es ja auch im letzten Podcast darüber gesprochen haben, Maxi Beister, dann hast du halt so ein Spiel wie in Zwickau oder so ein absolutes Traumtor wie gegen 60, wo dann halt einfach auch diese individuelle Qualität vorhanden ist und gepaart mit deiner defensiven Stabilität absolut, das reicht dann auch aus, um es mal vielleicht flapsig zu sagen, um in diese Liga Spiele zu gewinnen und einen guten Punkteschnitt zu haben.
Ja, definitiv, also wie du sagst, also Maxi Beister ist durchaus so eine Personalie, was man fast sagen muss, also die letzten 5 Spiele war schon eine der herausragenden Figuren, zumindest für mich, also wirklich kaum wiederzuerkennen, wirklich absoluten Willen auf dem Platz zumindest gezeigt, natürlich auch nicht alles funktioniert, aber der könnte auch einer der Schlüsselspieler doch irgendwie für so eine Relegation werden, was halt auch so offensive Qualität angeht. Aber vielleicht doch mal auf dieses eine Schlüsselspiel nochmal einzugehen. Also dieses Spiel gegen Mannheim war natürlich trotzdem auch irgendwie ziemlich wichtiges, weil damals ging es ja quasi darum, naja, wer das Spiel gewinnt, der ist auf jeden Fall wieder oben mitten im Geschäft und wer das Spiel halt verliert, der sieht erstmal ein bisschen blöd aus. Und dann spielst du gegen Mannheim definitiv gut, also ich glaube, jeder hat irgendwie dieses ominöse Interview von Thomas Oral nach dem Spiel gehört, also muss man ja nicht alles unterschreiben, was da so gesagt wurde, aber was man auf jeden Fall unterschreiben kann, denke ich, ist, dass wir definitiv die bessere Mannschaft waren und die wesentlich bessere Mannschaft, aber andererseits, wenn du halt 1-0 in Rückstand gehst und 1-0, also 0-1 in die Halbzeit gehst statt 1-0, dann hilft dir das alles nicht, dann musst du es trotzdem irgendwie wieder drehen und naja, neben der Tatsache, dass wir halt da also mehr oder weniger halt so einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten geschenkt bekommen haben, ist halt in dem Spiel auch Buntic ausgefallen. Also vielleicht nochmal einzuordnen, wen aus der gegen Zwickau spielte noch Buntic und danach irgendwann Knaller. Buntic raus und man dachte sich schon so, Knaller, spielt er überhaupt noch Fußball? Und muss aber ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie euer Gefühl ist, aber Qualitätsverlust war es nicht in den nächsten Spielen.
Nee, absolut nicht. Also mega Respekt. Also da waren auch Reflexe dabei, die ich ihm jetzt einfach so von der Bank weg nicht zugetraut hätte, ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass er irgendwie ein schlechter Torwart wäre irgendwie. Aber ja, das musst du schon erstmal schaffen, irgendwie die ganze Saison im Endeffekt nur auf der Bank zu sitzen, Nummer zwei zu sein, vielleicht auch nicht wirklich dann damit zu rechnen, nochmal irgendwie reingeworfen zu werden und dann so Leistung zu zeigen, ist schon richtig stark. Finde es trotzdem ein bisschen schade, dass er jetzt nicht in der Relegation dann wieder auf Buntisch zurückwechselt, aber so persönliches Ding, also sportlich schon verständlich wahrscheinlich.
Also ich kann das nur unterschreiben, also für mich ist neben Maxi Beiß der Marco Knaller der Gewinner der letzten fünf Spiele. Also weil, wie ihr es auch schon erwähnt habt, man hat nicht damit gerechnet, dass der in dieser Phase nochmal wichtig wird, beziehungsweise dass der überhaupt drankommt, weil mit dem Torwartwechsel rechnet man ja dann auch nicht. Und gerade das dann auch wenn du es vielleicht nicht so gern siehst, Martin, aber gerade dadurch, dass er Thomas Oral an Knaller dann auch festhält in dieser Situation, das sagt ja eigentlich schon dann alles aus. Und für mich waren da auch, also in zwei, drei Situationen, sehr, sehr gute Reflexe dabei, die Mannschaft wirklich auch dann in dieser Phase auch gerettet haben.
Ja, absolut. Also ich hätte sie wirklich auch nicht zugetraut, würde ich sagen. Also ich meine, ich fand ihn immer nicht schlecht, aber vor allem diese Monster-Reflexe, die er da irgendwie ausgepackt hat, das hatte ich irgendwie das Gefühl, als er früher bei uns gespielt hat, war schon solide, aber da waren da schon ein paar rausgeholt und okay, vielen lieben Dank, wo kann ich die Grußkarte hinschicken? Aber wenn wir jetzt schon über Beistrang reden, das sind ja nicht die einzigen personellen Änderungen irgendwie jetzt der letzten Spiele, weil es hat sich ja doch nochmal irgendwie personell schon was getan. Wenn ich mir jetzt einfach mal hier so anschaue, wir haben letztes Mal noch drüber geredet, Bilbia spielt quasi Stamm durch. Das hat sich geändert. Bilbia ist jetzt eigentlich nur noch auf der Bank in den letzten Spielen. Auch Ayensa ist unerwarteterweise, also er war ja nicht mehr so gut in den letzten Spielen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es passiert, außer Stammelf raus. Und dafür haben wir jetzt dann eben Beister, Kaya und Elva. Und es funktioniert jetzt nicht so phänomenal, wie man sich das immer erst vorstellt, aber es am Ende des Tages auf dem Papier sieht das ja immer alles ganz gut aus gerade. Liegt es nochmal an den personalen Änderungen? Also es sind jetzt irgendwie, ist Ayensa runter, was jetzt irgendwas gravierend ändert? Oder sind es einfach nur Spieler, die Mannschaft gewinnt?
Ich hoffe, ich hatte gehofft, dass ihr mir das erklären könnt, was genau der Grund ist, warum Oral Kaya Ayensa vorzieht. Muss ja dann eigentlich im Endeffekt so ein bisschen einfach die Harmonie, also die Ergänzung, sage ich mal, im Sturm irgendwie sein, dass er der Meinung ist, dass Kutschke besser mit Kaya zusammen harmoniert. Denke ich mal, vielleicht auch ein Stück weit, die Aggressivität und Arbeit gegen den Ball, die Kaya vielleicht mitbringt. Das sind so Punkte, aber ja, also freut mich natürlich für Fatih auf jeden Fall, dass er jetzt doch nochmal seinen Stammplatz irgendwie gefunden hat.
Also ich könnte mir von außen sehr gut vorstellen, dass es wirklich einfach nur in Anführungszeichen einfach nur daran liegt, dass Eckhard Ayensa die Spiele davor einfach glücklos agiert hat und dass man dann halt gesagt hat, also wenn Kaya reinkam, beziehungsweise er muss anscheinend natürlich dann auch gut trainiert haben, dann hat das ein bisschen für Akzente vorne gesorgt und dann glaube ich, dass es da dann auch einfach mal so einen Wechsel auch geben kann. Also ich meine, das sieht man ja dann auch teilweise so in so Phasen in der ersten Liga oder so, also wo es ja auch, wenn man jetzt vielleicht einmal die Bogen spannt zu Rashica in Bremen oder so, da hat er auch die ganze Rückrunde keine gute Runde gespielt und dann überlegt man schon mal, wann ist dann der Zeitpunkt gekommen, so einen Spieler dann zu ersetzen, auch wenn man weiß, von seinem Potenzial muss der eigentlich Stamm spielen.
Ja, also sehe von beidem was. Also ich finde auch, dass er Jensen einfach nicht so unglaublich überzeugt hat und dann vielleicht eher in dieser Joker-Rolle doch nochmal mehr Durchschlagskraft hatte in den letzten Spielen als in den 90-Minuten-Spielen. Andererseits sehe ich es aber auch so, dass Kaya definitiv mehr nach hinten arbeitet noch und noch ein bisschen stärker irgendwie sich auch in Defensive einbindet, als es jetzt Ayensa in der Regel tut. Wobei ich halt auf der anderen Seite halt auch sagen muss, also so richtig überzeugt hat mich jetzt Kaya in den Spielen nicht. Also es ist schon in Ordnung gewesen, hat so ein bisschen was von den Bilbia-Spielen, also gearbeitet, gemacht, getan, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow.
Also ja, aber hat auch ein paar Torbeteiligungen gehabt, oder? Also
Gordio oder Jensa auch in den 5 Minuten, die er spielt. Hat auch nochmal 2 gemacht, obwohl er nicht spielt. Nee, also ich meine, es ist ja nicht schlecht, aber ich sag, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, naja, okay, also der hat sich komplett festgespielt. Ehrlich gesagt, das ist für mich bei Elva gerade ähnlich, auch wenn ich Elva halt immer noch extrem gut sehe, muss ich sagen, dass er in den letzten Spielen jetzt auch nicht, also auch nicht Hurra-Fußball ausgepackt hat, aber halt einfach vielleicht doch ein bisschen variabler spielt als der ein oder andere aus den Flügeln.
Also gerade wenn man dann jetzt irgendwie so die Effektivität von Elva und Kaya vergleicht, also das war dann schon in den letzten Spielen nochmal deutliche Unterschiede. Bei Elva hat man immer so das Gefühl, er hat überragende Anlagen und gerade auch so irgendwie so eine Unberechenbarkeit im 1 gegen 1, also wo man vielleicht auch mal eine Lücke aufreißt, aber war dann in den letzten Spielen schon eben sehr, ja, es kam dann oder blieb dann am Ende wenig bei hängen. Und das darum hat es mich dann auch also gewundert, dass dann vielleicht oder dass Elber dann immer wieder gespielt hat und dass dann man vielleicht auch nicht überlegt hat, also Kaya über rechts kommen zu lassen und dann eben Kutschke und Eckhard Ayensa vorne drin zu lassen, weil das wäre ja auch noch die Möglichkeit gewesen, weil Kaya dann schon noch flexibler und variabler ist in Bezug auf die Position, die er spielen kann als Eckhard Ayensa. Also gerade in dem 4-4-2-System.
Ich glaube, ab einem gewissen Punkt war es dann auch einfach irgendwie wieder so Never Change a Winning Team, irgendwie so, was natürlich, klar, bei der Belastung jetzt in den englischen Wochen, aber gefühlt war es dann schon so, dass er irgendwie dieses eingespielte Erfolgsteam dann nicht mehr so stark verändern wollte, was ja auch total legitim ist. Also es kommt ja jetzt auch nicht mehr so, in der Phase dann auch nicht mehr so drauf an, dass du jetzt nochmal irgendwie Sachen ausprobierst oder dann nochmal irgendwie den neuen Akzent unbedingt setzen muss, sondern wenn es läuft, dann auch nicht mehr so stark hinterfragen muss, warum es jetzt genau läuft, glaube ich.
Ja, im Großen und Ganzen schon, aber ich finde, wenn man gegen Magdeburg spielt, dann halt Ananou plötzlich. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist jetzt auch eher ein Wechsel, denn ich denke, okay, wenn ich meine Aufstellung nicht wechsle, weil ich sage, es läuft einfach, dann finde ich den Move schon ein bisschen stärkeren Eingriff als manches anderes.
Das war gesperrt, oder?
War gesperrt, ja. Das stimmt schon, aber ich meine, irgendwie.
Auf Magdeburg dann zu kommen, irgendwie, das habe ich nicht verstanden, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf hatte. Da steht ja zur Halbzeit 0-0 und dann wird aber Antonic ausgewechselt, oder? Zur Halbzeit, um Ayensa zu bringen, um halt dann irgendwie aber auf 3-4 Positionen irgendwie umzustellen dadurch.
Ja, um Kaya auf rechts, Ananou nach rechts hinten, Pause in die Mitte und dann.
Genau, und das hast du schon gemerkt. Also klar war das ganze Spiel nicht unbedingt toll und so weiter, aber in der zweiten Halbzeit hast du da schon nochmal irgendwie gemerkt, dass da eine gewisse Unordnung irgendwie dann drin war und das sehe ich schon auch ein bisschen in dem Wechsel begründet.
Ja, das ist vielleicht auch sogar ein bisschen unnötig, einfach beim 0-0 zur Halbzeit schon so stark umzustellen, aber ja, im Endeffekt ist es ja dann wieder so ein bisschen, was wäre, wenn, ne? Wenn es klappt, ist alles super, du kannst den Gegner genauso gut auch überraschen mit so einer Aktion, wenn alles plötzlich umgestellt ist und den am falschen Fuß erwischen, hätte ja auch genauso gut passieren können.
Ja, und dann ist es auch noch ein anderer Punkt, du hast ja eigentlich schon davon ausgehen müssen, dass du eigentlich in diesem Spiel auch einen Sieg brauchst oder zumindest punkten musst, um dann auch für den letzten Spieltag in Schlagdistanz zu sein. Und da hätte ich mir oder könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine Überlegung war, dass Ananou einfach offensiv dynamischer ist und dass ich den dann von hinten haben will. Aber ich kann euch zustimmen. Also dadurch kamen dann schon 3 oder 4 Wechsel zustande und wäre interessant zu wissen, was genau die Gedankenüberlegung war, weil gerade Antonic ja auch einfach eigentlich immer gesetzt war. Und wie ein Pfeiler hinten drin auch gewirkt hat.
Ja, also gerade dann halt an der Innenverteidigung irgendwie rumzumauscheln, gerade wenn es ja eigentlich nicht notwendig ist bei der Innenverteidigung, die davor 6 Spiele kein Gegentor kassiert hat, kam ein bisschen komisch rüber, finde ich. Also alle Punkte, die ihr sagt, klar, natürlich Ayensa einwechseln ist sowieso immer eine relativ gute Idee. Auch Ananou als offensiver dann Außenverteidiger auf dem Platz zu halten, alles verständlich. Aber mir ist es halt aufgefallen, dass es vielleicht ein Punkt war, warum wir dann am Ende doch die 2 Gegentore kassiert haben. Wobei es vielleicht auch ein bisschen leicht gedacht ist.
Das ging ja auch zu. Also das ist so ein da ist vieles dann irgendwann schiefgegangen. Es war irgendwie auf jeden Fall das schlechteste Spiel. Also das schlechteste Spiel wahrscheinlich auch nicht. Das gegen Zwickau auch nicht so geil. Aber es war halt eins der schwächeren Spiele. Vor allem hast du eigentlich gegen Magdeburg ja auch noch einen vor der Brust. Klar, die mussten irgendwo noch, aber jetzt so richtig gut drauf waren sie jetzt ja auch nicht. Da hätte man eigentlich schon sich irgendwie mehr ausgemalt. Vor allem, weil der weiß, in welch, was für einer Position du plötzlich wieder bist und du eigentlich mit einem Sieg schon so viel schon fast fertig machen kannst da oben. Aber vielleicht ist das eine Woche Wortmeldung wieder.
Ja, das schon. Nee, ich wollte einfach nur mal kurz auch sagen, also für mich hat dann Magdeburg auch wieder so vor Augen geführt, wie es dann eben auch nicht laufen kann. Also dass du eben gerade offensiv dann auch ja schon relativ einfallslos in dem Spiel warst. Und das hat ja auch Thomas Oral dann in dem Interview danach also gesagt, dass absolut die offensive Durchschlagskraft gefehlt hat. Und das hat dir dann schon wieder das vor Augen geführt, dass es eben auch schnell anders laufen kann. Also dass es nicht Gott gegeben ist, dass man jetzt jedes Spiel mit 2 oder 3-0 gewinnt, weil man irgendwann schon vorne eine Chance bekommt und die dann nutzt.
Ja, wahrscheinlich kriegst du in jedem Spiel in dieser Liga eigentlich immer Chancen, wenn du sie doch nur irgendwie versuchst zu erzwingen, aber in dem Spiel war es halt dann quasi andersrum. Da hat er der Gegner mal drauf gehalten und dann geht der abgefälscht rein und dann ja, läufst du halt einfach mal falsch rum hinterher. Und am Ende verschießt du noch einen Elfmeter. Das ist dann der, den der Kutschke nicht verschießt in der Relegation, das ist auch schon ganz gut. Aber vielleicht dann viel wichtiger mal zum letzten Spiel jetzt gegen 60, was ja dann unerhoffterweise plötzlich dann auch nochmal so ein Showdown-Spiel war, nachdem 60 eigentlich sich auch schon mal abgemeldet hatte aus dem Aufstiegsrennen und sich dann mit den letzten Spielen inklusive dem Sieg gegen Haching nochmal zurückgemeldet hat, zumindest mal um den DFB-Pokalplatz zu spielen. Deswegen war das letzte Spiel dann wieder ein bisschen mehr Brisanz und mehr Spannung, als es eigentlich hätte sein müssen. Wie fandet ihr das Spiel generell? Von uns, von 60, overall?
Das fand ich sehr reif. Also das fand ich von der Spielanlage her souverän. Und dann auch am Ende verdient. Und für das, dass es sich mir eigentlich, ja, weiß nicht, seit dem Hinspiel oder mindestens auch Anfang der Rückrunde irgendwie schon vor diesem letzten Spiel gegen 60 gegraut hat. Einfach weil ich 60 auch als sehr, sehr reife Mannschaft eigentlich erlebt habe, war es dann doch relativ souverän, wie wir das runtergespielt haben. Da gab auch so eine kleine Schwächephase dann Ende der ersten Halbzeit, wo du auch gut und gerne in den Rückstand gehen kannst, aber das ist dann auch zumindest eine gewisse Klasse da dann, naja, das 0-0 zu halten.
Ich muss sagen, ich fand es auch erstaunlich solide irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, also dafür, dass es um so viel geht, hatte ich kaum Nervosität irgendwie zu spüren. Und ich muss sagen, das fand ich fast eines der besten Spiele irgendwie unter Oral. Allein wie Owusu sich da irgendwie vorne totgerannt hat und wahrscheinlich irgendwann einfach gedacht hat, kann das Scheißspiel mal abpfeifen, weil es die Saison vorbei. War das schon alles ordentlich. Natürlich kann das auch kippen zwischendrin. Wenn das Lattending reingeht von 60, dann steht man wieder ganz anders. Natürlich, wenn das Lattending von Beister vorher reingeht, ist auch wieder was anderes. Aber das war schon alles ganz abgezockt und ordentlich, meines Erachtens nach. Und Beister hat nicht mal versucht, irgendwie umzubringen.
Also ich glaube, dem kann ich ja nicht mehr viel hinzufügen. Insofern, das ist einfach bei eurer Analyse für dieses Spiel.
Ja, vielleicht dann noch irgendwie so diese, also 30. Minute oder so, ist glaube ich, Kutschke runter. Und ich meine, der Kommentator hat so getan, als wäre es der Weltuntergang. Ich habe mir zu Hause gedacht, tschakka, direkter Aufstieg. Wie hat es euch gefallen ohne Kutschke?
Also es ist schon nochmal ein Stück weit ein anderes Spiel, weil eben Kutschke einfach, also gerade wenn man schon die Statur von Eckhard Ajensa und Spielweise im Vergleich zu Kutschke sieht, dann ist das schon noch eine andere Spielweise, weil Kutschke natürlich einfach ein guter Wandspieler vorne drin ist, der mit dem du eben noch ein Stück mehr auf die langen Bälle gehen kannst und dann versuchen, diese Ablagen zu nutzen, um dann erfolgreich zu sein. Und dadurch ändert sich natürlich die Statik im Spiel schon ein wenig. Aber wie wir auch ja schon vorher also gesagt haben, du musst halt dann die Anpassung vornehmen oder du musst dann dich halt in dem Sinne ein Stück weit ändern, weil Eckhard Ajensa, das ist eh schon der Luxus schlechthin, dass du sagst, also du bringst ihn von der Bank.
Ja, im Grunde, also es ist jetzt auch kein Feuerwerk ausgebrochen. Ich fand, es war immer noch sehr, einfach danach immer noch sehr, sehr schön runtergespielt, sehr souverän runtergespielt. Ich finde halt genau in dem Spiel gegen 60 fand ich ehrlich gesagt, dass es schon auch gut war mit Ajensa statt Kutschke. Für die Relegationsspiele, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist, glaube ich, so sehr ich auch Kutschke immer noch nicht komplett, mich komplett überzeugt hat, denke ich schon wichtig, so einen zu haben, der halt irgendwie dann 90 Minuten halt den Ellbogen nochmal auspackt und auch seine 10, 12 Kilometer als Neuner trotzdem irgendwie auspackt und hinten und vorne rennt wie ein Irrer. Deswegen, ich glaube, für das 60-Spiel war das genau das Richtige, was passieren konnte. Für die Nürnberg-Spiele bin ich ehrlich gesagt doch froh, dass er sich fit gemeldet hat.
Ja, allein als Typ. Allein als Typ, glaube ich, ist er für die Relegationsspiele schon wichtig. Dazu kommt bei ihm halt schon nochmal eine zusätzliche Spurmotivation dann auch gegen Nürnberg, glaube ich. Aber also ich würde fast sagen, dass wir auch gegen 60 mit ihm ähnlich gewonnen hätten. Also für mich hat sich da in dem Spiel gar nicht so viel geändert. Also es hat sich jetzt auch die letzten Spiele eher so wieder ein bisschen in die Richtung orientiert, dass wir nicht mehr nur diese langen Ablagen dann auf ihn spielen. Kommt mir zumindest so vor. Ja, deswegen, ich sehe es auch wie du, Kutschke für das Spiel gegen Nürnberg zu haben, ist sicherlich nicht schlecht.
Also absolut. Also, wenn Kutschke ausfallen wäre, würde für das Spiel oder für die beiden Relegationsspiele, dann wäre das schon für mich ein deutlicher Verlust, weil die Punkte habt ihr genau alle angesprochen. Zum einen als Typ, vielleicht auch so in gewisser Weise als Motivator, dann eben der immer diese Intensität ins Spiel bringt und diese Körperlichkeit und dann natürlich einfach auch schon die Option zu haben, dass du mal einen langen Ball dann vorne auf ihn schlagen kannst. Das ist ja auch schon relativ viel Werte in einem engen Spiel, wo du weißt, hier beide Mannschaften werden wahrscheinlich nicht vollkommen aufmachen.
Yes. Ja, sobald du Underdog bist, bist du, glaube ich, ganz froh über ihn. Und weniger, also das, was ich sonst gerne sehe mit Eva, Kaya, ja, Ajensa, mal so ein bisschen Party vorne auspacken, ich glaube, da kommen wir gegen Nürnberg auch nicht zu. Ja. In dem Sinne wollen wir mal Richtung Nürnberg schauen. Also vielleicht irgendwie nochmal abschließend, weil wir vorhin schon mal angesprochen haben, wir waren bis zur ungefähr 93. Minute des Spiels in Würzburg ja schon direkt aufgestiegen. War eine ganz interessante Geschichte. Wenn Würzburg 2 gemacht hätte, wären sie Meister geworden. Wenn sie 1 machen, steigen sie direkt auf. Wenn sie keins machen, gehen sie in die Relegation. Eine sehr interessante Konstellation. Und dummerweise kriegst du dann halt irgendwie in der 93. Minute so einen leicht unnötigen, leicht beschissenen, aber regeltechnisch vertretbaren Elfmeter für Würzburg. Und ja, wir müssen uns halt am Ende des Tages mit der Relegation begnügen. Jetzt die Frage nach dem Gegner. Ich glaube, ehrlich gesagt, für Nürnberg gäbe es auch Witzigeres als das Los. Aber ich glaube, auch für uns gäbe es Witzigeres als das Los. Gegen Meinungen?
Nö.
Nee. Zustimmendes? Ja, wunderschön.
Ja, also, wollen wir es irgendwie so ein bisschen aufdrüsseln, für wen was spricht?
Ja, für uns spricht Kutschke.
Gut, dann für was spricht alles andere spricht für Nürnberg, oder?
Nee, für Nürnberg spricht gar nichts.
Also ich muss halt sagen, dass ich die zweite Liga diese Saison sehr, sehr wenig verfolgt habe und nur immer die Ergebnisse dann auch so am Ende von Nürnberg mitbekommen habe. Also zum einen der 6-0-Sieg, dann die 6-0-Niederlage gegen Stuttgart und dass man schon mitbekommen hat, dass in dieser Mannschaft und in diesem Verein aktuell auch einiges nicht passt. Und deswegen, wenn du jetzt wirklich nochmal fragst, was spricht für Nürnberg? Zum einen sind sie natürlich Zweitligist, darum sollten sie eigentlich per se vom Kader die bessere Mannschaft haben. Und zum anderen musst du natürlich sagen, dass so wie man das jetzt gelesen hat bzw. mitbekommen hat, dass dieser Trainerwechsel schon noch wieder irgendwie in diesem ganzen Verein anscheinend so eine positive Energie freigesetzt hat. Und das ist natürlich auch sehr schwierig zu kalkulieren, was das jetzt für Auswirkungen auf das Relegationsspiel hat, aber kann das schon noch deutlich, deutlich beeinflussen, weil du musst ja sagen, meistens ist es dann so, der irgendwie 16. ist, beziehungsweise von der höheren Liga, die Relegation spielt, der hat meistens eine sehr blöde Saison hinter sich und meistens auch in den letzten Spielen wenig Punkte geholt. Dahingehend kommt derjenige aus der unteren Liga und spielt vorne mit und hat meistens auch in den letzten Spielen einige Punkte geholt, beziehungsweise konnte Selbstvertrauen tanken. Und das kannst du natürlich schon auch mit so einem Trainerwechsel gegebenenfalls aufbringen.
Ja, also ohne da jetzt auch irgendwie bei Nürnberg zu tief drin zu sein, fühlt sich's von außen schon so ein bisschen auch an wie unsere Abstiegssaison letztes Jahr. Also dieses mit ganz anderen Ansprüchen gestartet, von den Einzelspielern her, immer wenn du es dir anschaust, schon richtig, richtig gute Spieler eigentlich dabei, aber gefühlt nie so eine tolle Stimmung, dazu irgendwie extrem heimschwach. Und ja, wie du sagst, also ich glaube auch, dass dieser Trainerwechsel echt scheiße ist für uns. Also ich hätte sehr gern gegen Jens Keller in der Relegation gespielt. Also gerade wenn ich dann irgendwie nach dem letzten Spiel auch irgendwie so eine Aussage höre wie, ja, Mann, blöd, jetzt müssen wir da noch eine Ehrenrunde drehen. Also das hört sich für mich jetzt nicht so an, als wäre da wirklich komplett bewusst gewesen, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Wohingegen dann irgendwie, wenn du Wiesinger und Mintal jetzt hörst, die irgendwie beide Club-Ikonen sind, die sich mit dem Verein voll identifizieren, die Werte kennen und auch in ihren Interviews voll sagen, was sie, also wie wichtig diese Relegation ist und dass da alles reingehauen werden muss, weil der Verein halt dann auch ja, echt am Abgrund steht. Also das ist sicherlich ein Effekt, den man da nicht unterschätzen darf und den ich so ein bisschen mit Sorge zumindest sehe.
Ach, die können schön mit voller Identifikation absteigen. Also ich muss sagen, ob Keller oder Wiesninger, ist mir relativ egal, welchen von denen wir da ins Tal der Tränen stoßen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Also ich weiß von Wiesninger irgendwie immer noch nichts, von dem her, da habe ich mehr Angst vor Mintal, glaube ich. Weil natürlich ist so ein neuer Impuls so, kann in alle Richtungen gehen. Allerdings, ich meine, wie es sah, also war ja schon so viel dabei. Nürnberg, kadertechnisch, halt einfach wahrscheinlich die stärkste Mannschaft im unteren Tabellendrittel, Tabellenhälfte der zweiten Liga. Auf dem Papier, genau wie bei uns, wenn du das auf dem Papier anschaust. Definitiv mit Abstand die stärkste Mannschaft, die da irgendwie noch um den Relegationsplatz gespielt hat. Aber am Ende geht es ja nur darum, was irgendwie am Feld passiert. Nürnberg hat das Spiel unglaublich unkonstant, wobei sie relativ viel konstant unentschieden spielen. Aber in den letzten 10 Spielen, glaube ich, einen Sieg, oder? Mal schauen.
Also, ja, das war wahrscheinlich 6-0.
Das 6-0 gegen Wiesbaden, wo aber auch alle gedacht haben, jetzt sind sie voll raus aus dem Abstiegskampf, da passiert gar nichts mehr. Weil du hast den direkten Konkurrenten halt quasi mal das Torverhältnis vernichtet. Und am nächsten Spiel kriegst du halt nochmal 6 Stück zu Hause. Kann man machen, muss man nicht. Und dann halt nochmal so einen Nackenschlag in dem letzten Spiel zu bekommen, bei dem du auch dachtest, eigentlich, man müsste so lang in dem Spiel, hey, wir haben den direkten Klassenerhalt schon sicher, und dann dreht sich plötzlich nochmal alles. Ja, das musst du halt auch erstmal verkraften, weil war das das vorletzte Spiel, bei dem der KSC nochmal das 0-3 gedreht hat?
Ja, also ich meine, dass da extrem viel für Nürnberg jetzt zusammengelaufen ist, dass sie überhaupt in der Relegation stehen, negativ, das ist schon richtig, aber dann hast du auf der anderen Seite halt auch eben einen Trainerwechsel, der irgendwie so eine gewisse Zäsur ist und ich glaube 8 Tage Regenerationszeit, die halt schon nochmal was ausmachen, auch im Kopf, glaube ich, also wenn die jetzt, wie wir, nur 2 volle Tage Zeit gehabt hätten, dann wäre das, glaube ich, eine andere Hausnummer gewesen.
Ja, aber so. Da fragst du 10 Trainer und 5 sagen das, was du sagst, und die anderen 5 sagen, okay, aber wenn ich keine Zeit habe, um nachzudenken und ich bin jetzt seit 10 Spielen genau in diesem englischen Wochentrott, dann kann das mir halt auch genauso gut helfen, dass ich halt nicht jetzt gerade nochmal groß irgendwie da rumtue, sondern ich spiele jetzt einfach vor allem meine Szene, die ich jetzt habe. Ich spiele aus den letzten 7 Spielen, habe ich 6-0 gespielt. 6 Stück gewonnen oder 6 Stück oder 5 Stück gewonnen, kann ja genauso gut auch positiv auswirken, insolange du halt nicht schon komplett auf dem letzten Loch pfeifst.
Ja gut, jetzt hast du es halt umgedreht. Ich will auch gar nicht sagen, dass es für uns unbedingt ein Nachteil ist. Ich will nur sagen, dass es in der Situation für Nürnberg sicherlich ein Vorteil ist.
Aber für Nürnberg ist ein Vorteil. Also ja, genau, ist kein Nachteil, aber für Nürnberg ist es ein Vorteil. Ja, das verstehe ich, das Prinzip.
Nee, dass sie halt gewisse Zeit, also eine Woche oder was auch immer, zumindest Zeit hatten, aus ihrem Loch rauszukommen. Dass dann natürlich auch, also dass diese Ungleichheit zumindest unfair ist, wie auch immer sie geartet ist. Das macht halt für mich keinen Sinn, dass man jetzt die dritte Liga so wenig Zeit hat, egal ob das gut oder schlecht ist. Das ist halt einfach zumindest nicht vergleichbar. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Eigentlich sollten ja beide zumindest gleiche Voraussetzungen haben.
Ja, das ist doch so ein bisschen die perfekte Überleitung, um auf die Besonderheiten der Relegation in der Corona-Situation einzugehen, weil das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Ja, es ist wirklich so, weil die
sehen Sie nur, die Kategorie, die Besonderheiten der Relegation in der Corona-Zeit. Bitte!
Mach ich so ein Spin-off, ey.
Absolut, hier. Sonderedition. Also, nee, aber was man auf, um mal wieder auf die harten Fakten zu kommen, einer muss es ja machen, um auch diesen Punkt anzusprechen, dass das Pensum, was der Drittligist in dieser Situation hat, also dass das immer Samstag, Sonntag und dann Dienstag, Mittwoch, Spieltag, ist schon krass, auch über mehrere Wochen hinweg. Und gerade, was man ja auch dann noch sehen muss, dass Ingolstadt in der Zeit auch nicht groß gewechselt hat, dass es schon dieses absolute Stammgerüst gab. Und dann immer nur punktuell die Wechsel kamen. Und das wird dann schon für mich noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt sein, einfach in der Relegation, also diese körperliche Fitness, weil ich befürchte schon, dass das dann irgendwie sich noch negativ auswirken könnte. Und der andere Punkt, den man, glaube ich, schon auch noch ansprechen muss, ist, dass eben klar in dieser Situation es keine Fans gibt und dass das natürlich das vor allem also für Nürnberg die größere Rolle spielt, weil oder es ist ja bekannt, oder die Clubfans sind ja auch bekannt, das kann natürlich zum einen eine Bürde werden, kann aber auch einfach so eine Mannschaft nochmal komplett nach vorne putschen, gerade die sich vielleicht in der Situation, wo im Club eh schon eine Aufbruchstimmung erzeugt worden ist, kann sowas noch ein zusätzlicher Aspekt sein. Insofern würde ich sagen, körperliche Fitness, Nachteil für Ingolstadt, beziehungsweise das Pensum in den letzten Wochen, das erst eine Relegation ohne Fans ist, würde ich sogar eher als Vorteil für Ingolstadt sehen.
Also das mit dem ohne Fans, da möchte ich nur einhaken, dass, glaube ich, niemand so motiviert wäre, in diesen Verein in die dritte Liga zu schießen, wie Kutschke vor Nürnberger Publikum. Also ich glaube, das wäre schon ein guter Vorteil für uns. Aber ansonsten, wenn ich mir überdenke, was letztes Mal, als wir in Nürnberg gespielt haben, was ist das letzte Mal? Ich glaube, so hart hat sich der Kutschke noch nie feiern lassen, wie für seine Bude. Also ich glaube, der findet das schon ganz geil, gehasst zu werden.
Ja, aber du musst ja jetzt dann, also du sagst ja jetzt dann, dass quasi das Kutschke vor Nürnberger Fans spielt und er da nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr motiviert ist und das wiegt mehr als das Nürnberger Publikum, das die eigene Mannschaft nach vorne peitscht. Das finde ich schon eine steile These.
Yes. Mal kurz zurück, ich möchte noch ein bisschen Öl verschütten. Also Nürnberg hat 8 Siege die Saison. Also ich sehe nicht, dass da noch einer dazu kommt das Jahr. 8 Siege, weißt du, selbst wir hatten letztes Jahr 9 auf dem Relegationsplatz. Was ist 8 Siege eigentlich? Also Wahnsinn. Weißt, es ist peinlich, dass wir so wenig Siege auf dem Relegationsplatz haben, aber dass die mit 8 Siegen nicht direkt absteigen, ist auch eine Frechheit. Naja.
Ja, aber also da kannst du auch direkt irgendwie einhaken. Ich glaube, 3 Heimsiege davon nur. Also das ist auch so ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall gespannt bin. Auch wenn viele irgendwie sagen, ja, Hinspiel wird wahrscheinlich irgendwie abtasten und vielleicht 0-0 und so weiter. Aber also ich erwarte mir eigentlich, gerade durch unsere Auswärtsstärke und Nürnbergs Heimschwäche, eigentlich relativ viel vom Hinspiel sogar schon.
Ja, es ist halt immer so die Frage, also dieses... Ich habe mir auch wieder viel von dem Hinspiel Bremen gegen Heidenheim erwartet. Und jedes Mal denke ich mir, wie naiv kann man sein, sich von solchen Hinspielen irgendwas zu erwarten, außer 0-0. Und das ist von dem her, weiß es nicht. Also kommt natürlich so ein bisschen drauf an, auf wie viel Krawall die Trainer gebürstet sind. Aber traditionell wäre es eigentlich eher ungewöhnlich, dass da wirklich viel passiert. War das unser Spiel letztes Jahr schon eher ungewöhnlich? Das Hinspiel, wie ist es ausgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr.
2-1 auswärts, oder?
Ja, ich weiß nur noch 2-0 und dann irgendwann hatten wir keine Lust mehr mitzuspielen. Ja, also ich meine, nüchtern betrachtet würde ich sagen, es ist schon, also ehrlich gesagt, relativ offen für mich. Also es ist, ich würde gar nicht mal sagen, dass Nürnberg so die Favoritenrolle hat.
Also für mich ist es 50-50, also wirklich ernst gemeint, weil die Aspekte haben wir alle schon angesprochen. Das eine spricht mehr für den einen Club, das andere mehr für den anderen. Und das ist für mich komplett offen.
Also für mich wäre es mit Keller 50-50. So ist es für mich schon Nürnberg deutlicher Favorit eigentlich. Aber es ist so mein
Wenn Schicksal. Sie schon 10 analysieren und analysieren Sie bitte richtig, ja. Unmöglich.
Ja, wie ist es denn für dich?
Ich sag doch komplett offen. Also ich sehe es auch 50-50. Also ich sehe es eher in die Richtung 50-50 auch. Ich sehe es wirklich so, also ich glaube, dass das über die Tordifferenz entschieden wird. Also entweder 2 Unentschieden oder 2 Siege. Und entweder...
Du meinst über die Auswärtstore oder was ist für dich Tordifferenz?
Was ist denn für dich Tordifferenz? Wer mehr Tore schießt als der andere? Der eine gewinnt 2-0, der andere gewinnt 1-0, hat der mit 2-0 bessere Tordifferenz.
So,
wenn du schon 10 analysierst. Okay, ich bin raus. Ohne ja, vielleicht auch nochmal der Aufruf an der Stelle, wir könnten für nächste Saison noch einen zusätzlichen Podcaster geworden. Nein. Ja, also ich denke, es ist wirklich. Es wird sich sehr.
Ja, aber. Ja, sorry, also das ist. Ich dachte mir schon, was willst du jetzt mit Tordifferenz? Weil klar, wenn der eine mehr Tore schießt in der Relegation wie der andere, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der.
Ja, das ist die Tordifferenz,
dass der ein Spiel gewinnt und nicht.
Es tut mir leid, dass das so definiert wurde irgendwann mal.
Dann kann ich auch sagen.
Wikingberg heranziehen oder erzählen.
Ja, sorry, dann kann ich aber auch sagen.
Die Mannschaft mit dem besseren Packing-Wert gewinnt.
Es ist der erfolgreich, der mehr Spiele in der Relegation gewinnt. Das ist für mich dieselbe Aussage.
Fast aber schon. Wenn beide gewinnen, dann geht es mich auch wieder ins Finne.
Ja, über diesen Sonderfall.
Einzig einfaches System. Oder du machst es wie der HSV und spielst zweimal unentschieden und machst dann das eine Auswärtstor.
Ja, kann auf jeden Fall passieren. Kam ja auch nicht so selten vor. Also letztes Jahr Relegation zur Bundesliga, Stuttgart gegen Union. Aber da sind es dann halt die Auswärtstore und das wäre für mich der wichtige Aspekt als irgendwie deine Tordifferenz.
Ja, also stimmt, die Auswärtstore, da kannst du 5 Stück machen. Wenn du zu Hause 18 Stück kriegst, ist es egal.
Aber ganz ehrlich, also ich meine, es muss doch jetzt eigentlich auch so sein, dass du als Vierter in die Relegation kommst mit einer eh so schlechten Punkteschnitt. Da kannst du doch nur ohne Sieg in der Relegation dann auch nur aufsteigen, oder? Also ja, wenn schon, dreckig dann aber ja, auch
wobei, richtig. Also Nürnberg würde ich auch zu tun, dass 6-0 gewinnen und dann 6-0 verlieren und dann im Elfmeterschießen rausliegen. Das wäre eigentlich auch ziemlich witzig.
Ja, ich merke schon, du hast da Bock auf Absurditäten. Also.
Nein, also ich muss sagen, ich bin inzwischen relativ positiv. Also ich sehe das relativ ausgeglichen, aber ich glaube schon, dass das sehr gute Voraussetzungen für uns sind. Also haben wir dadurch schon mal ein schlechteres Gefühl in der Relegation. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil wir theoretisch analog sind, wenn du am Ende verlierst, sagst du, naja, okay, war ja klar, gegen den Club. Da konnte man ja auch nichts holen. Ich meine, das Bild andersrum, wenn du gegen Wiesbaden nach 2-1 Hinspiel noch rausfliegst, dann bist du halt der Depp. Aber so, solange du jetzt nicht zweimal auf die Fresse kriegst.
Ja, ich meine, also gerade das, dass du sagst, du stehst hinten sicher und hast dann vorne einfach eine individuelle Qualität, wo du auch immer für ein Tor gut bist, das ist für eine Relegation einfach sehr, sehr gut geeignet. Das kann dir oder ist dann teilweise ein Nachteil oder reicht eben nicht aus, dass du Spiele in der regulären Saison gewinnst, weil es da eben auch defensive Teams gibt, die sich komplett verbarrikadieren. Aber sowas ist in der Relegation sehr, sehr viel wert.
Vielleicht, um nochmal den Punkt irgendwie aufzugreifen, den wir vorher gesprochen haben, mit wie die Stimmung in den Mannschaften ist, also dass für Nürnberg jetzt sehr viel in den letzten Wochen irgendwie nicht in die richtige Richtung gelaufen ist, ist glaube ich unbestritten. Wie seht ihr denn die Stimmungslage bei uns im Team? Also ich meine, klar kannst du jetzt sagen, kommst mit einem Lauf, das Magdeburg-Spiel außen vor, aber du hast dir dann doch irgendwie noch die Relegation erspielt. Andererseits warst du halt auch bis in die zweite Minute der Nachspielzeit in Würzburg irgendwie aufgestiegen. Ich weiß nicht, ich hab dann auch direkt umgeschaltet auf das Spiel in Würzburg, aber hab doch irgendwie gehört, dass sie das auch irgendwie auf dem Handy oder so angeschaut haben, unseren Spieler. Also glaubt ihr, dass das einen Knacks gibt? Oder ist das eher nicht so, also wie es uns ging? Ich meine, bei uns war die Enttäuschung dann schon groß.
Ich glaube, das war erstens zu kurz, zweitens ist das ja ein Moment, in dem du gerade eh eigentlich mit einem guten Gefühl da stehst. Drittens ist es unerwartet gewesen, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einen großen Einflussfaktor hat. Ich meine, du gehst halt 5 Minuten lang davon aus, dass du eventuell direkt aufsteigen könntest. Also wenn dir das den Knacks gibt, dann brauchen wir nicht antreten.
Naja, der Verein hat ja getwittert irgendwie, wir wissen jetzt, wie sich der FC Schalke gefühlt hat und so weiter. Also,
das fand ich schön. Das fand ich echt schön. Da habe ich sofort geliked und die ganzen.
Zumindest manche im Verein haben es ja dann doch als sehr, sehr einschneidendes Erlebnis wahrgenommen.
Ich fand den Tweet super, übrigens. Das fand ich klasse. Sowas gerne öfter. Ich finde mehr Hass. Ich finde generell fände ich es gut, wenn uns einfach mehr Leute hassen.
Ja, mehr Shitstorms.
Von dem her Props, sehr gut. Nee, also ich glaube, also da kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, ich weiß, hatte die Situation in meinem Leben nicht, aber ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es komplett fatal gewesen. Oder du wärst davon ausgegangen, ich meine, mal zu vergleichen, eher mit diesem, was war jetzt am letzten Spieltag noch? Wer hat da unten gespielt? Zwickau und Chemnitz, oder? Am letzten Spieltag unten und zwischendurch sah es mal so aus, als würde Chemnitz noch das jetzt irgendwie mit 4 Toren Vorsprung gegen Rostock gewinnen. Also ich glaube, wenn du so absteigst in der letzten Minute oder so, das bringt dich um, weil du damit nie gerechnet hättest. Aber dass du in so einer Situation, in der du eh denkst, naja, wäre schon komisch, wenn wir jetzt noch direkt aufsteigen.
Es war halt zum Greifen neu. Also ich glaube, leichter psychisch ist es, wenn Würzburg das Ding einfach 3-0 gewinnt und du nie so wirklich an dem direkten Aufstieg geschnuppert hast. Aber klar, dass wir vor dem Spiel gegen 60 jeder irgendwie die Relegation unterschrieben hätte, glaube ich, sind wir uns auch alle einig.
Ja komm, wenn du 21 Spiele in der Saison nicht gewinnst, dann kannst du erstmal Glück sein, dass du da vorne überhaupt irgendwas zu melden hast.
Ja, also dass wir uns da jetzt nicht irgendwie in Trauer stürzen müssen. Ich meine, wir sind ja nur in der Relegation auch gelandet, weil Bayern gegen Duisburg am vorletzten Spieltag irgendwie das 2-2 noch macht. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Stimmt. Aber der DFB-Pokalplatz wäre dann trotzdem sicher gewesen. Aber ich denke, dass das Ganze...
Also du hast halt schon Bock auf Zynismus und Sarkasmus, oder?
Ich bin halt auf Krawall. Ich habe irgendwie Bock auf 2x6-0 gegen Nürnberg und dann brumm, brumm. So machen wir das. Ja, ansonsten keine Ahnung. Was gibt es sonst noch zu dieser Relegation zu sagen? Dann spielen wir Dienstag, Samstag. Vielleicht auch nochmal ein großes Kompliment an denjenigen, der sich dachte, komm, ist es überhaupt kein Fußball mehr? Lass die einzigen Spiele, die noch laufen, um 18.15 Uhr starten. Da muss ich auch schon wieder was gedacht haben, irgendjemand dabei.
Das versteht kein Mensch. Dass man da irgendwie... Oder es ist doch irgendwie, ist das wieder diese Sache, wo man dann irgendwie Rücksicht auf die Fernsehzeit nehmen wollte, dass das irgendwie für die Primetime so quasi nicht reicht, aber
ja,
für 18.15
Vorprogramm. Ja, aber warum muss ich es dann im ZDF ausstrahlen? Ja, also kommt das ZDF?
Also das verstehe ich auch aus irgendwie aus verschiedenen Aspekten, auch aus, also auch rein schon, wenn man es wirklich will und sagt hier, Marketing-Sicht, verstehe ich es auch null, weil da degradierst du ja das irgendwie zu einem lauen Vorabendprogramm.
Ich finde, das könnte man in 52 Ländern live ausstrahlen um 2015. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, also ich glaube, Relegation 2. Liga Nürnberg gegen Ingolstadt, da kannst du halt auch schlechter treffen. Da kann halt dann auch irgendwie hier, was gibt's so, Wien, Wiesbaden gegen Ostes gegen Würzburg kommen. Ja? Dann kannst du es wirklich um 14 Uhr anpfeifen.
Ja, dann würdest du auch, dann wäre es auch besser für deine Übertragungsrechte in 52 Ländern.
Ja. Kannst du wenigstens günstig verkaufen. Hier 20 Euro, Rechte für 52 Länder. Ja, super, toll. Über was kann man uns noch so ein bisschen echauffieren? Ich habe gerade ein bisschen Bock auf Stress. Irgendwas können wir doch noch ein bisschen machen. Ich wüsste nicht, was haben wir eigentlich letztes Mal getippt? Wir haben auch letztes Mal getippt, wer aufsteigt. Wer war da jetzt irgendwie nahe dran? Ich habe schon vergessen, was ich gesagt habe damals, außer dass Bayern 2 Meister wird. Und wir die Relegation holen.
Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, Bayern wird Meister, Würzburg und Braunschweig steigen auf und Duisburg verkackt.
Ich meine, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich gesagt habe, Ingolstadt Relegation, Bayern Meister und Duisburg verkackt, aber ich glaube, ich habe gesagt, Rostock steigt auf.
Also ich habe auf jeden Fall auch gesagt, Bayern Meister, Braunschweig steigt auf, aber Braunschweig und Duisburg, was jetzt nicht so ganz aufgegangen ist, und dass wir uns vor dem Relegationsspiel dann widersprechen. Insofern verbuche ich das auch mal noch als erfolgreichen Tipp.
Wow.
Du bringst uns jetzt in die Lage, dass wir jetzt in dieser kurzen Regenerationszeit auch noch aufnehmen müssen. Also,
weil du das ja, ich glaube, absolut.
An uns denkt wieder keiner.
Ja, kann ich auch nichts dafür.
Wir können ja nochmal irgendwie so, wenn das
Hinspiel... Alles für unsere Fans.
Wenn im Hinspiel mehr als 4 Tore fallen, nehmen wir zwischen den beiden Spielen nochmal auf.
Ja. Ja, und ich will dann auf jeden Fall auch auf die wichtige Tordifferenz eingehen.
Junge, ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Weißt du, wenn man ihn nach der Meinung nach den letzten 6 Spielen fragt, dann erklärt er dir innerhalb von 20 Minuten, wie die letzten Spiele alle waren, ja, aber die Tordifferenz kennt er nicht. Ist schon schade.
Deswegen ergänzen
wenn es an den Basics liegt.
Deswegen ergänzen wir uns ja so perfekt.
Super, kennst du die 3-Punkte-Regel schon? Na gut, jetzt haben wir 10 Minuten nur noch Quatsch geredet. Ist auch mal schön. Ne? Also vielleicht, also wenn es, ich denke, wenn das Hinspiel komplett eskalieren sollte, vielleicht hören wir uns nochmal 10 Minuten. Aber ich glaube eher, es eskaliert nicht und wir hören uns dann nach dem furiosen zweiten Relegationssieg der Schanzer und wir reden glücklich darüber, was da so passiert ist. Ansonsten, in diesem Sinn, nur das Beste für die Relegation und möge Kutschke Nürnberg ins Tal der Tränen befördern.
Hoffentlich sind Sie wieder dabei.
Ich bin da. Ich komme wieder.
Danke.
Bis dann.
Ciao, tschüss.
Ja, das war doch mal impulsiv auch in den Tönen, aber ist doch auch in Ordnung. Das ist halt das Schöne am Fußball. Da muss man halt auch mal diskutieren und da können die Meinungen ja durchaus auch mal auseinandergehen.